Wunderbaren guten Morgen miteinander. Geht's euch gut? Hey, so gut. Ihr seht einmal auch gut aus. Hey. Ein riesen Privileg, wieder einmal mehr für mich, hierher zu kommen, ins schöne Reihenhaus. So cool, da tut sich aus der Nebeldecke einfach die Sonne auf, bei euch. Sehr schön. Ich bin, wie gesagt, Manuel Leiser. Ich habe mal 5 Jahre in Hallau gewohnt und von dort her habe ich ein bisschen einen Bezug daher. Ich habe dort als Jugendpastor in der Kishona gearbeitet und mittlerweile bin ich doch auch schon 2 Jahre jetzt, wohnen wir nicht mehr dort, sondern im Zürich Unterland. Und ich darf bei der Hillsong Zürich dabei sein, wo wir dort am Aufbauen sind. Und arbeite bei Campus für Christus, genauer gesagt bei der Four. Und ich liebe es. Es sind 4 Symbole, die probieren, das Evangelium auf den Punkt zu bringen. Und es ist unglaublich, was man dort erlebt, wie das wirklich eine riesen Nachfrage ist. Und wir dürfen neue Tools entwickeln, wie man kann einen evangelistischen Lebensstil leben. Ja, jetzt sind wir gerade diesen Sommer sind wir, auf Thailand und auf Malaysia eingeladen worden, um das dort aufzubauen. Das ist wirklich mega, mega cool. Ich liebe es. Ja, mein Alter verrate ich vielleicht lieber nicht. Ich fühle mich heute Morgen sehr, sehr alt. Ich war gestern auf dem Trampolin mit meiner Tochter und irgendwie so ein bisschen auf den Kopf gefallen. Und jetzt habe ich ein bisschen eingeschränkte Beweglichkeit. Ja. Ein bisschen Tunnelblick beim Autofahren. Ja, aber es ist dann noch weitergegangen. Ich habe meinen Sohn so umgeschwungen und bin dann so in ein Loch abgetrampelt und noch den Fuß vertrampelt, als wäre das nicht schon genug gewesen. Also, das Ziel, das Alter, nebensächlich. Heute geht es um Träume, um Gottes Träume. Und mich nimmt es Wunder, habt auch ihr einen Traum? Ja? Mein Traum wäre gestern gewesen, dass ich irgendwie unkaputtbar bin oder nicht so alt. Ja? Was wäre dein Traum? Wenn du ihn in einem Satz müsstest formulieren, jetzt so ganz spontan. Ja? Sag ihm doch kurz deinem Nachbar deinen Traum. Achtung, fertig, los. Ja, ist gut. Also wenn er jetzt nichts sagen könnte, kein Problem. Aber ich empfehle es euch, Träume zu haben. Ja, vielleicht sogar eine Bucketlist haben. Ja, eine Liste mit Träumen und Wünschen und Sachen, die man noch erleben will oder die man sehen will in seinem Leben. Ja? Weil ich glaube, dann erlebt man mehr. Und ich glaube, es ist auch von Gott gewollt, dass man Träume hat, dass man Ziel hat. Ja? Weil er hat es ja auch, oder? Und da, um das geht es heute, am Morgen. Was ist denn Gottes Traum? Was ist sein Ziel? Ja? Und was für eine Rolle können wir da drinnen spielen? Es hat mal ein gescheiter Mann gesagt, wenn du den Traum hast, um ein grosses Schiff zu bauen, dann trommeln nicht Männer zusammen, um Holz zu schlagen, zum Sägen, zum Nageln und einfach so quasi Handwerker zusammen zu trommeln, um dir ein Schiff zu bauen, sondern lehr sie die Sehnsucht vom weiten, offenen Meer. Ja, das ist ganz ein anderer Ansatz, oder? Und ich möchte mit einer Geschichte einsteigen aus dem Alten Testament. Die ist gerade ein bisschen nach der Geschichte von der Sintflut. Ja, dort ist ja die ganze Welt überflutet worden. Und es ist eine Familie ist zurückgeblieben. Und es hat so quasi einen ganzen Neustart gegeben, einen Neuanfang, oder? Man hat können auf einem neuen weißen Papier die Weltgeschichte anfangen zu schreiben. Und man denkt, wow, jetzt haben ja nur die Guten überlebt, oder? Das heisst, es müsste jetzt eigentlich wieder paradiesische Zustände sein, oder? Also die nächste Geschichte nach dieser Sintflut, nach dem Neuanfang, lesen wir in 1. Mose 11, ab Vers 1 bis 9. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Oh wow, das ist paradiesisch, oder? Wäre alles mir mit Französisch? Ja, ihr könnt den Babylonier Danke sagen. Die sind schuld, dass es Französisch gibt heutzutage. Vers 2. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder. Und fassten einen Entschluss. Sie hatten einen Traum gehabt, sie hatten das Ziel gehabt, sie hatten eine Vision gehabt, ja? Bis dahin noch nichts falsch, oder? Noch alles gut. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf! Jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Also ein gigantisches Vorhaben. Sie haben einen Traum gehabt, wo es so bis dahin noch nie gegeben hat. Das hat noch nie jemand gemacht, so einen höheren Turm. Und das ist wirklich, die wollten bis zum Himmel bauen. Und Freunde, 1913 ist tatsächlich eine Grundfläche ausgegraben worden im heutigen Irak, wo Babylon vermutet worden ist. Wo könnte dem entsprechen, dass, also das ist eigentlich beleidigt, archäologisch, der Turm, ja. Aber ich sage euch jetzt mal etwas, der ist nicht ganz bis zum Himmel gekommen. Der ist 91 auf 91 Meter gewesen und 91 Meter hoch. Ja, also nicht ganz. Sie haben den ja dann gebaut. Und der ist nicht ganz fertiggestellt worden, aber später ist der König Nebukadnezar gekommen und der hat dann tatsächlich dann, bis zu 7 Stockwerk hoch gebaut, hat dann fertiggestellt. Der Xerxes ist dann aber ein paar Jahre später gekommen und hat einen völlig zerstörten Turm. Und der Alexander der Große, noch ein bisschen später, hat dann den Schutt abgebaut, Stein für Stein, und hat dann wieder neu aufbauen. Es ist aber nicht so weit gekommen, ein paar Monate später ist er gestorben und bis zum heutigen Tag ist nur das Fundament, aber kein einziger Stein mehr von dem Turm übrig. So viel zu grossen Zielen von Menschen. Und ich weiss nicht, wieso dass sie den gebaut haben. Ja? Es könnte sein, dass sie ja alle von dieser Sintflut her noch im Gedächtnis gekommen sind und gesagt haben, ey, wir müssen uns so einen höheren Turm bauen, dass wir die nächste Sintflut überleben. Wer weiss. Oder sie haben vielleicht gesagt, hey, wir wollen wirklich so hoch kommen, dass wir bei Gott auf einem Level oben sind, oder? Dass wir auf Augenhöhe sind mit Gott. Oder wir wollen einfach zeigen, wie gross sind und was uns Menschen alles möglich ist. Auf jeden Fall ist das so gross gewesen, dass Gott selber darauf aufmerksam geworden ist und runtergekommen ist und sich das angeschaut hat. Und mich nimmt es Wunder, wie gross sind deine Träume? Wie gross sind deine Visionen? Hast du Träume? Hast du Visionen? Ich glaube, an dem ist nichts Falsches. Ich glaube, das ist etwas Gutes. Und ich würde es lieben, wenn wir so grosse Träume haben, dass sogar Gott darauf aufmerksam wird. Und dass Gott quasi das sieht und denkt, wow, der hat jetzt also noch einen grossen Glauben. Und dass wir so gross denken, dass es uns selber nicht möglich ist, den Traum allein zu schaffen, sondern dass wir wie auf Gott angewiesen sind. Dass er kommt und mit uns quasi den Traum Realität werden lässt. Ja? Und ich habe viele Träume in meinem Leben. Ja? Und so wie vielleicht auch die Menschen hier in Babel, waren es menschliche Träume gewesen zum Teil. Vergängliche Träume. Ja? Sachen, die ich mir gewünscht habe, die sehr temporär sind. Und ich glaube, das darf man mit der richtigen Haltung auch haben. Aber Freunde, lass uns so Träume haben, die noch über das ausgehen, die unvergänglich sind, wo wir sogar können mit in den Himmel nehmen. Was können wir denn mit in den Himmel nehmen? Ja genau, ich habe es schon gehört. Wir können nichts in den Himmel mitnehmen, außer Menschen. Das ist ein cooler Gedanke. Hä? Also lass uns grosse, grosse Träume haben, dass wir Gott dazu brauchen. Und meine Frage war vielleicht lesen wir da ein bisschen weiter, ab Vers 5. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Er sagte, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Die andere Übersetzung heißt es, ihnen wird ab sofort nichts unmöglich sein. Und das sagt nicht irgendjemand, sondern das sagt der allmächtige Gott. Ist schon noch gewaltig, was Gott da sagt. Er sagt, sie reden die gleiche Sprache, sie sind eine Einheit mit einer Vision. Ihnen wird alles gelingen. Ist noch verrückt, oder? Die Aussage von Gott. Sind wir uns dem bewusst, dass eine riesige Kraft in dieser Einheit innen ist. Aber er hat müssen einschreiten. So weit darf es nicht kommen. Wir werden hinuntersteigen und dafür sorgen, dass sie alle in verschiedenen Sprachen reden. Und da ist Französisch gekommen. Hey. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Kein Wunder, wenn die Französisch redet, oder? So zerstreute der Herr die Menschen von diesem Ort über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon gleich Verwirrung genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschheit verwirrte und sie in alle Himmelsrichtungen zerstreute. Und ich habe mich dann gefragt, wow, Gott hat also müssen aktiv werden, hat müssen ihr Vorhaben vereiteln, damit sie nicht alles machen, was ihnen in Sinn kommt. Und ihnen wird ja alles möglich sein. Und nicht alles, was der Mensch in den Sinn kommt, ist gut. Aber wieso genau hat jetzt Gott da eingegriffen? Was hätte er denn wollen, was Menschen machen? Und ich finde es spannend. Ja, Gott hat das Ziel gehabt mit den Menschen. Man könnte das vielleicht vergleichen. Wenn ich da jetzt einen Pfeilbogen habe, oder? Da probiere ich ja quasi eine Zielscheibe zu tüpfen. Ich habe jetzt da keine Zielscheibe. Aber bei einem Pfeilbogen wird man ja dann in der Zielscheibe in Mitte treffen. Jetzt nehmen wir mal an, es wäre zum Beispiel das Kreuz, die Mitte vom Kreuz wäre das Ziel, oder? Aber was haben die Babylonier gemacht, die haben nicht aufs Ziel, das Gott für sie gemacht hat, geschossen, sondern sie haben es wirklich 180 Grad verfehlt, oder? Voll in die andere Richtung geschossen, ja? Wirklich. Aber wieso? Also ist denn das so böse gewesen, dass man Türme baut? Ist Gott auch böse über uns, wenn wir höhere Türme bauen? Ich habe die Antwort zwei Kapitel vorher gefunden, nämlich im 1. Mose 9, Vers 1. Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, vermehrt euch und bevölkert wieder die Erde. Und das ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was er schon am Adam gesagt hat. Vermehrt euch und bevölkert die ganze Erde. Breitet euch über die ganze Erde aus. Und was haben die Babylonier gemacht? Sie haben gesagt, hey, lass uns einen Turm bauen, damit wir nicht über die ganze Welt zerstreut werden, sondern schön zusammenbleiben, oder? Schön da unsere Community haben, schön kuschelig da um unseren Turm, um unsere Stadt, dass wir ja nicht verstreut werden. Also genau das Gegenteil von dem, was Gott mit ihnen vorhat. Kein Wunder, ist Gott oben gekommen und hat das vereitelt, was sie da vorhatten. Ja. Aber was ist denn heute Gottes Ziel mit uns? Was würdet ihr sagen, ist so die Mitte von der Zielscheibe, wo Gott mit uns Menschen hat? Was ist sein Traum mit uns Menschen? Was ist seine Vision? Was würdet ihr sagen? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, im anderen Vers heißt es so, 1. Timotheus 2, Vers 4, denn er will, also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Nicht möglichst viel, nicht Mehrheit, sondern alle. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Was für ein grosser Traum, was für eine grosse Vision. Ja? Und die Frage ist, wie will er denn das machen? Ich meine, Gott könnte machen, tschadadabam, oder? Und bam, wer seinen Traum erfüllt. Aber er hat sich entschieden, den anders zu machen. Und ich stelle mir das so vor, Gott schaut auf seine Welt, die er geschaffen hat, aber auf seine Menschen. Und stellt sich vor, was wir jetzt damit machen. Weil er hat sich dazu entschieden, seinen Traum Realität werden zu lassen durch dich. Durch dich. Dich. Durch uns alle. Konkret hat Jesus einmal so zusammengefasst, Matthäus 22, 37. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist das ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also das ist quasi das Bullseye. Mitte von der Zielscheibe. Gott wünscht, dass alle Menschen gerettet werden. Wie? Durch uns Menschen. Dass wir quasi Gott lieben von ganzem Herzen und unsere Mitmenschen wie uns selber. Und wie oft verfehle ich das Ziel? Ja? Wie oft? Manchmal denkt man vielleicht, ja, habe ich jetzt schon einen guten Tag gemacht, oder? Bin ich schon noch nicht gewesen, aber ich habe es aus einer falschen Herzenshaltung rausgemacht, oder? Habe ich das Ziel nicht ganz getroffen? Ja? Vielleicht knapper verfehlt als jetzt auch schon, aber verfehlt. Und dem sagt man auch Sünd. Sünd ist eigentlich die Erklärung von Zielverfehlung. Ja, Zielverfehlung ist die Übersetzung von Sünd. Und so ist es auch in dieser Geschichte gewesen, von dem Turmbau zu Babel. Also, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich finde das schon noch krass, dass er uns das anvertraut hat. Ja, sein grösster Traum, seine Vision. Und die ist gross. Hat er uns anvertraut. Und ganz ehrlich, mir ist die Realisierung von dieser Vision unmöglich. Ich glaube, uns allen ist sie unmöglich. Wir brauchen es, dass Gott uns dabei hilft. Und ja, ich stelle mir dann das so vor, ja, ich meine, das ist ja schön, Gott lieben und Mitmensch lieben, aber wie konkret sieht das aus im Alltag, oder? Und ich stelle mir das manchmal so vor, Jesus sagt ja an einer anderen Stelle in der Bibel, dass das, was wir am geringsten von seinen Brüdern tun, das tun wir ihm. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, dass Jesus würde da zur Tür reinkommen, sichtbar, so richtig als Mensch, er läuft da rein, dafür, was würden wir machen? Was würdest du machen? Wie würdest du auf ihn reagieren? Was würdest du ihm sagen? Schon ein verrücktes Bild, oder? Also ich, wenn Jesus da reinkommt, ich will ihn als erstes umarmen. Ja, das ist mein kaputtes Bein ist mir gleich und meine Nackenstarre auch. Ich würde ihn umarmen und sagen, oh Jesus, so gut bist du da, so cool. Willst du gerade mit mir mit heimkommen? Ich gebe dir mein Zimmer, mein Bett, alles. Du kannst gerade bei mir wohnen. Gibt es irgendeinen Ort, wo ich dir in der Schweiz dir zeigen kann? Weißt? Hey, und ich habe gerade das Programm von der nächsten Woche habe ich gestrichen. Ich habe Zeit für dich. Ich kann dich umführen da. Ja. Brauchst du ein bisschen Geld, weißt du, willst du etwas essen, kannst alles haben, mein ganzes Geld, das ich habe, gibt es irgendeine Frage, weißt du, die ich dir beantworten kann, oder? Natürlich ist das ein lustiger Gedanke, weil er weiß ja alles und hat ja alles geschaffen, auch die Schweiz, oder? Aber ich will einfach bei ihm sein, ich will ihn behandeln als Gottes Sohn, so wow, ich will einfach so viel Zeit mit ihm verbringen. Und dann habe ich mir überlegt, und Jesus sagt, so wie ihr meinen geringsten Brüder behandelt, so behandelt ihr mich. Ich dachte, wow, wieso behandle ich nicht alle Menschen so, als wären sie Jesus? Natürlich, das bräuchte viel Zeit und viel Geld, oder? Aber es ist natürlich für mich immer wieder ein Antrieb, ganz konkret im Alltag mir die Frage zu stellen, wie würde ich jetzt die Person, den Arbeitskollegen behandeln, wenn er Jesus wäre? Wie würde ich den Nachbar auf den Nachbar reagieren, wenn er Jesus wäre? Wie viel Zeit hätte ich für den Menschen auf der Straße, wenn er Jesus wäre? Und ich glaube wirklich, wenn wir Jesus nur einen Moment würden sehen, wir wären noch viel begeisterter über ihn. Wir wären noch viel, unsere Liebe und Leidenschaft wär noch viel grösser für ihn. Und wir wollten noch viel mehr, dass nicht unsere Träume und unsere Visionen in Erfüllung gehen, sondern dass wir sein Traum können Realität werden lassen, indem wir eben Menschen lieben. Und ich will es noch ein bisschen konkreter werden lassen. Wie können wir denn Menschen lieben, sodass alle Menschen gerettet werden? Klar, wir könnten jetzt alle einen Kübel nehmen und in Schaffhausen am Bahnhof stehen und anfangen von dem Kübel oben runter zu predigen, oder? Wem ist das so sein Stil? Okay, niemand. He? Es braucht noch andere Stile, oder? Das ist ja schön und recht, aber ich glaube, es gibt verschiedene Evangelisationsstile. Und für das habe ich uns ein paar Symbol oder Verbildlichungen mitgebracht. Und ich möchte das zeigen, nämlich in Form von Schuhen. Weil in der Bibel steht ja in der Waffenrüstung, dass man die Schuhe von der Bereitschaft, zum Evangelium verkünden, anlegen sollen. Und es gibt ja verschiedene Schuhe. Ich sehe da ganz schicke Schuhe, ich sehe da Turnschuhe. Die einen, wenn es Sommer wäre, würden vielleicht mit den Flipflops kommen. Und so sind das wie verschiedene Evangelisationsstile. Ja? Da habe ich zum Beispiel einen Stiefel. Der Stiefel, der steht für den dienenden Evangelisationsstil. Ja, das ist der, der einfach ein Herz hat, um Menschen ganz praktisch zu unterstützen. Wenn jemand zügelt, er ist der Erste, der dort ist. Ja, wenn jemand Hilfe braucht, Nachhilfe braucht in der Schule, er setzt sich sofort mit ihm an und hilft ihm beim Lösen von diesen Aufgaben. Ja? Oder wenn jemand krank ist, geht er sofort an und sagt, hey, Entschuldigung, darf ich für dich beten? Ja? Das ist so dienend, oder? Einfach so ein liebendes Herz, ganz, ganz praktisch. Das ist der dienende Stil. Und da kommt mir gerade mein Freund, der Stefan Mag, in Sinn, den ich letztes Wochenende besucht habe. Er führt so einen grossen Bauernhof und nimmt dort einfach drogensüchtige, alkoholsüchtige Menschen auf und verbringt einfach Zeit mit ihnen. Er lässt sie einfach sogar mit sich in der WG leben. Ja, er hat sogar schon einen Mörder bei sich zu Hause gehabt. Er hat 4 Kinder, ja. Ist 10 Jahre älter als ich, aber auch noch jung, ja. Und er lebt das mega, so der dienende Evangelisationsstil. Wer würde sagen, ja, das ist so eher mein Stil, ja? Gibt es da ein paar? Cool, ist ein super Stil. Lebt der. Der ist mega. Der ist mega Jesus-like. Jesus war auch ein riesen Diener. Ten. Gibt es den Töckeli-Schuhstil, ja? Den Fußballschuh. Das ist der, der voll reinkriegt. Und das ist der, der wirklich Goal sieht. Der schiesst voll, oder? Der macht nicht grosse Umwege und will wirklich sehen, wie Menschen gerettet werden. Und das nennen wir den direkten Stil, ja? Das ist der, der macht kein grosses Trigri, Trara. Der will einfach, kennst du Jesus? Entschuldigung, ja, kann ich dir gerade erklären, wie du ihn kannst quasi kennenlernen? Und dann erzählt er ihm das Evangelium und quatscht Leute an, wo er vielleicht noch gar nie gesehen hat. Ja? Aber er hat so eine Leidenschaft und so ein Feuer, dass er weiss, hey, die Zeit ist kurz und alle Menschen müssen gerettet werden. Hey. Und so nimmt er kein Blatt vor das Maul. Das ist so der direkte Stil, ja. Mir kommt da vielleicht ein Gast in Sinn, den ihr auch für eure Talk-Gottesdienste ausgewählt habt. Zum Beispiel der Robert Rahm, oder? Ein riesen Vorbild. Ich glaube es nicht, aber der ist ja schon älter, aber der ist nicht weniger feurig als früher. An dem kommst du fast nicht vorbei, ohne dass du Jesus gehört hast und wie du ihn als seinen Retter kannst annehmen. Das ist etwas super Positives. Ja? Wer würde sagen, ja, das ist mein Stil? Cool, haben wir auch da. Super. Ich liebe das. Ich will auch noch lieber so, noch mehr so werden, wie der Stil. Das ist cool. Ja? Dann haben wir da. Der Turnschuh. Ja? Der Turnschuh. Der ist super bequem. Das ist der, der im Alltag unterwegs ist. Das ist der, den du wahrscheinlich am meisten anhast. Und das ist steht für den zeugnishaften Stil. Ja? Der, der einfach aus dem Nähkästchen erzählt, hey, Arbeitskollege, wo bist du am Wochenende? Und dann fragt er zurück, ja, ich bin in der Kirche gewesen. Und weißt du, was ich dort erlebt habe? Das ist unglaublich gewesen. Und dann erzählt er gerade, was er mit Jesus erlebt hat, oder? Einfach so, der hat immer eine Story auf Lager. Der erlebt etwas mit Jesus und das erzählt er jemandem, ob jetzt der Christ ist oder nicht. Erzählt er einfach, was er mit Jesus erlebt. Und vielleicht hat er sogar seine Geschichte auf mystory.me aufgeschrieben, ja, und hat dann so Visitenkärtchen, wie ich auch machen lassen habe, die er weitergeben kann, wenn er vielleicht nicht so viel Zeit hat, um mit jemandem zu reden. Kannst du mir sagen, hey, da ist meine Kontaktkarte und übrigens, das ist meine Geschichte mit Gott, ist dort aufgeschrieben oder sogar als Video drin, ja. Das ist so der zeugnishafte Stil, ja. Wer würde sagen, ja, das bin ich. Zeugnishaft, super. Das ist ein Hammerstil. Lebt der. Das ist genial. So gute Schuhe von der Bereitschaft. He? Wow. Ja, ich kann noch mehr. Wow. Der Halbschuh. Ja? Nicht, dass du jetzt ein Halbschuh wärst, aber das ist der Halbschuhstil, ja, der edle Stil, oder? Das ist der, wo man vielleicht so ein bisschen in der gehobeneren Gesellschaftsschicht anhat, oder? Zu so formelleren Meetings, ja. Ich nenne das den intellektuellen Stil, Ja, das sind die, da kommt man sofort ein Kollegen, sind der Joscha. Ja, der Joscha, das ist ein riesiges intellektuelles Brain. Der hat eine Antwort auf jede Frage und wenn er sie nicht hat, geht er so lange recherchieren, bis er sie hat. Ja? Mit dem kannst du über Wissenschaft, über Evolutionstheorie, über alles diskutieren und er hat wirklich Antworten, wo Sinn machen. Ja? Also bis zu einem gewissen Grad und dann verstehe ich es auch nicht mehr. Oder? Er ist so, wow, er ist so gestudiert. Ja? Und er liebt es, mit seinen Freunden, die auch studiert sind, quasi über den Glauben zu diskutieren. Und auf Fragen, die sie haben, eine Antwort zu haben oder zu finden. Wer würde von sich behaupten, ja, intellektueller Stil, das entspricht mir. Cool, haben wir auch ein paar. Euch brauchen wir hier. Das ist so wichtig, ja, dass wir intellektuelle Menschen erreichen. Genau durch euch. Weil ihr seid Superbrains, ja. So. Jetzt habe ich noch den Hausschuh, den Finken. Ja, das ist der Gemütliche. Der hat seine Wohnung so super schön eingerichtet, der kann jederzeit Besuch zu sich einladen. Ja? Der kann vielleicht fein kochen oder er hat super Talk-Gottesdienste bei sich in der Kirche, wo er einfach alle Leute, die ihm über den Weg laufen, lässt er ein. Und er ist so überzeugend, sagt er, hey, da musst du mitkommen, wirklich. Ich gehe dorthin, kommst du auch mit, ich hole dich sogar noch zuhause ab. Ja? Und dann können wir vielleicht vorher noch zu Nacht essen zusammen, weißt du? Und dann kannst du mit mir an den Tag Gottesdienst kommen. Ich nenne das den einladenden Typ. Ja? Da kommt mir zum Beispiel auch die Frau vom Robert Rahm in seinen Christa. Oh, wenn er mal bei ihnen eingeladen worden sind, dann wissen wir, von was ich rede. Da, kommst du nicht, da wirst du nicht einfach eingeladen zu einem Süppli. Ja? Also das ist eine von zwei Vorspeisen. Ja? Das ist mindestens einmal ein Fünfgänger-Menü und dann zu jedem Gang ein neues Glas Wein. Ja? Also unglaublich, wirklich unglaubliche Gastfreundschaft. Ja? Wer würde sagen, ich bin der einladende Stil? Cool, Hammer. Habt ihr das gesehen? So, ja? Von denen werden wir vielleicht mal eingeladen. Ja? Das ist wirklich cool, die brauchen wir unbedingt. Und das ist so cool. Ich meine, stellt euch vor, wir machen Tag-Gottesdienste und niemand kommt außerhalb von unserer Kirche. Wäre mega traurig, oder? Darum, lasst uns auch den einladenden Stil leben. Und jetzt, zu guter Letzt, der Flip-Flop. Das steht jetzt vielleicht für Ferien und für Relaxen für die einen von uns, aber ich nenne das den beziehungsorientierten Stil. Ja, das ist der kann sich so gut nehmen merken und der weiss immer noch, wenn er jemanden getroffen hat, hey, du bist doch dort und dort dran gewesen, wie geht es dir mit dem? Ja? Oder mein Mitarbeiter, der Timmy, ist zum Beispiel so einer, der hat wirklich das Gefühl, der kennt die halbe Welt, aber nicht so oberflächlich, sondern der fragt dann wirklich auch nach und hat wirklich ein Herz für den einzelnen Mensch und hat so viele Freunde, wo Jesus noch nicht kennt. Und das ist so etwas Cooles. Und er liebt es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Er liebt es, mit ihnen etwas zu unternehmen. Er liebt es, er muss sie nicht immer gerade nur voll predigen, sondern er liebt es einfach, wirklich Zeit haben und Beziehungen zu pflegen. Und wirklich in Menschen zu investieren. Und durch das erlebt er immer wieder, wie Menschen über Monate, über Jahre zum Glauben finden. Durch das, dass er ihnen einfach ein Freund ist. Wer würde sagen, ja, Flip-Flop-Stil, beziehungsorientierter Stil, das ist mein Stil. Das ist cool, super, das ist der Hammer. Wir brauchen mehr von diesen guten Freunden. Wir brauchen mehr von denen, die wirkliche Beziehungen haben zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich weiss jetzt nicht, welches von denen das dein Stil ist, aber ich möchte uns alle ermutigen, lass uns ganz konkret überlegen, was sind meine Stärken, Wo habe ich etwas zu geben? Welches könnte mein Stil sein? Und lass uns den noch vermehrt in unserem Alltag ausleben. Und eine kleine Challenge. Lass uns nicht bei dem stehen bleiben, sondern wirklich auch vielleicht mal etwas Neues ausprobieren und uns herausfordern lassen, um mal noch einen anderen Stil auszuprobieren. Ja? Ich würde jetzt vielleicht auch sagen, ich bin eben so der Turnschuh, der Zeugnishafte, aber möchte noch mehr ein bisschen so den Direkten ausleben. Ja, vielleicht sagst du, ich bin mehr so der Dienende, aber ich getraue mich wirklich nicht, auch mal ganz konkret dann von dem zu reden, was ich glaube oder was ich mit Jesus erlebt habe, ja, dann möchte ich dich herausfordern. Probier mal einen anderen Stil aus. Ja? Probier es vielleicht mal jemanden aus, um wirklich jemanden einzuladen, dich durchzudringen und einen Arbeitskollegen einzuladen oder eine Nachbarin. Super Gelegenheit, jeden Tag Gottesdienste. Ja? Oder ja? Wenn dich Arbeitskollegen eine Frage stellen, ja? Dann wird mal kurz zum intellektuellen Stil. Geh forschen, frag den Pastor, was man könnte für eine Antwort haben auf die Frage und so weiter. Ja? Also das sind so, das ist natürlich nicht abschließend, das sind jetzt einfach mal so 6 Stile, wo wir in den Sinn gekommen sind, wo wir könnten ganz konkret evangelistischen Lebensstil ausleben. Ja? Und ich wünsche mir wirklich, dass wir quasi uns nicht gegenseitig quasi so ausschliessen, sondern dass wir in dem Innen dürfen der Einheit sein. Ja, so wie die beim Turmbau von Babel ein Ziel hatten, aber eben ein bisschen in die falsche Richtung geschossen haben, möchten wir auch ein Ziel haben. Und zwar, dass Gottes Traum Realität wird. Dass sein Traum, dass alle Menschen gerettet werden, dass wir unseren Teil dazu beitragen können. Wir müssen nicht die ganze Welt retten. Das hat Jesus gemacht. Aber wir müssen unbedingt unseren Teil, unseren Stil ausleben, sodass Gott uns kann brauchen im Alltag. Und Freunde, lasst uns da nicht wirklich gegeneinander schiessen, sondern wirklich eins sein. Weil da liegt so eine Kraft rein, in dieser Einheit. Ja? Eins sein, das ist jetzt auch ein wichtiger Tipp vielleicht für eine Ehe oder so. Ja? Guter Tipp, ich bin zwar noch nicht lange verheiratet, aber den habe ich mal gemerkt. Eins sein ist wichtiger als Recht zu haben. Eins sein ist wichtiger als Recht zu haben. Und das gilt auch in der Gemeinde, oder? Das gilt auch unter Christen, unter verschiedenen Denominationen. Wir haben vielleicht verschiedene Ansichten, aber wir haben ein Ziel. Ein Ziel, dass Gottes Traum Realität wird. Und wie cool ist, wenn wir diesen Traum haben, diesen grossen Traum, dass ganz da innen erreicht wird mit der guten Botschaft, dass der ganze Kanton Schaffhausen von Jesus gehört. Wenn wir den Traum haben, dass eine Schweiz darf wieder zurück zu ihren Wurzeln kehren und wirklich darf wieder auf das Fundament von Gott anfangen bauen. Wie cool wäre es, wenn wir diesen Traum haben, dass jeder einzelne Mensch erreicht wird und gerettet wird. Der ist so groß, den können wir nicht selber umsetzen. Aber er ist so groß, dass Gott wahrscheinlich darauf aufmerksam wird, runterkommt und sich nicht muss gegen uns stellen, wie bei den Babyloniern und unsere Sprache verwirren, sondern uns kann eins machen. Ja, eins machen und mit uns den Traum Realität werden lassen. Er durch uns. Und ich habe ganz konkrete 3 Punkte, wie man das dann umsetzen könnte. Der Stil im Alltag, der evangelistische Stil. Und mit dem möchte ich dann langsam zum Schluss kommen. Erstens, beten. Es fängt immer an mit Gebet. Ich habe einen Kollegen, der Dave, der ist etwa der introvertierteste Kollege, den ich habe. Der würde nie jemanden ansprechen auf der Straße über den Glauben oder so. Oder scheucht sich auch irgendwie vor Menschen zu reden. Und er hat so ein The Four-Armbändchen angehabt, wo man das Evangelium erklären kann. Und seit 2 Jahren hat ihn kein einziger Mensch darauf angesprochen. Aber einen Morgen hat er sich entschieden, ich bete mal. Jesus, bitte schenk, dass heute mich jemand darauf anspricht. Wisst ihr, was an dem Tag passiert ist? 2 Mitstudenten haben ihn darauf angesprochen und gesagt, du Dave, was bedeutet die 4 Symbole? Und er hat ihnen das Evangelium erklären. Wie cool, oder? Also, Freunde, lasst uns erstens beten. Beten, dass Gott uns braucht. Beten, dass er wirklich uns darf im Alltag nutzen. Zweitens, lasst uns Zeit haben. Ja, wir müssen verfügbar sein. Wir müssen Zeit haben, dass Gott uns brauchen kann. Und ich bin oftmals so, ein bisschen typisch schweizerisch, oder? Habe meine Kopfhörer drin im ÖV. Suche das freie Viererabteil und dann lese ich vielleicht noch in meiner Bibel und dann frage ich mich, ah Gott, wieso erlebe ich dich so nicht? Ja, wieso rede ich so wenig mit Menschen über den Glauben? Dann denke ich so, halt mal, ich müsste vielleicht verfügbar sein für Gott, mal Zeit haben. Und ich habe das so mir, wie mein Pastor gesagt, ich wünsche mir mehr, dass ich in dem Modus bin, dass ich Zeit habe. Und dann bin ich von dem Hauskreis abgegangen, wo ich meinem Pastor das gesagt habe. Und dann habe ich doch prompt den Zug verpasst. Halbe Stunde müssen warten. Und dann habe ich mal ganz bewusst meine Kopfhörer nicht hinein da. Bin am HP gehockt, so in einer Lounge. Und da ist es nicht 3 Minuten gegangen. Da sind 2 verschiedene Leute auf mich zugekommen und haben angefangen mit mir über den Glauben zu reden. Und sie haben mir unter Tränen ihre Geschichte erzählt und ich durfte für sie beten, sie in die Kirche einladen und ihnen von Jesus erzählen. Wie cool, oder? Also zweitens, lass uns Zeit haben. Erstens, lass uns beten um so Begegnungen. Und drittens, lass es uns auch tun. Wenn Gott uns die Möglichkeiten vor die Füße legt, lass sie uns nutzen. Ja, diesen Schritt braucht es noch. Und ich bin wirklich der Typ gsi, der gesagt hat, Gott, ich entscheide mich für dich, kannst alles haben, darfst alles mit mir machen, außer von Leuten reden. Predigen tue ich nicht. Nein. Ich gehe von mir aus auf Afrika und bohre dort Brunnen oder was auch immer du von mir willst, aber predigen nicht. Weil ich so eine Angst hatte, dass ich könnte versagen könnte und ich nichts zu sagen habe, weil ein bisschen früher in meiner Geschichte, da bin ich vom Pastor mal aufgerufen worden, um einen Bibelvers vorzulesen auf der Kanzel. Ich bin so nervös geworden. Ich bin dort oben gestanden auf der Kanzel von unserer Gemeinde und habe angefangen zu reden. Ich bin so nervös geworden, dass meine Stimme angefangen hat zu versagen, so weinerlich geworden ist und ganz versagt hat. Und ich wieder runter musste und jemand anders musste den Bibeltext fertig lesen. So peinlich gewesen. Ich dachte, nie wieder werde ich mir das antun. Aber zum guten Glück war da eine Person in meinem Leben, gewesen, die gesagt hat, gib nie auf. Mach's. Mach's einfach wieder. Und je mehr ich wieder mit Menschen quasi angefangen habe reden und die Möglichkeiten nutzen, desto mehr ist die Menschenfurcht wieder gegangen. Und darum möchte ich auch dich ermutigen, egal was dein Traum ist, wie groß deine Vision ist, gib nicht auf. Ja? Erstens, bet. Zweitens, hab Zeit. Hat Zeit. Und drittens, tu es. Ja, ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Und mit dieser kleinen Schätzfrage möchte ich wirklich abschließen, weil ich glaube, wir haben wirklich das Potenzial, uns brauchen zu lassen von Gott. Und ich wünsche mir das, dass wir mehr Gott erleben und er mehr durch uns kann wirken, sodass sein Traum Realität wird. Also, stellt euch vor, ihr wäret der einzige Christ auf dieser ganzen Welt mit 8 Milliarden Menschen. Und das Jahr würde er anfangen, ein Mensch pro Jahr zum Glauben zu führen. Und der würde wiederum auch ein Mensch pro Jahr zum Glauben führen. Wie lange würde es gehen, dass die ganze Menschheit würde Jesus nachfolgen? Irgendwelche Schätzungen? Also ich sage es euch, es geht genau so lang, wie Jesus auf dieser Welt verbracht hat, nämlich 33 Jahre. Ha, das ist ja lächerlich, das könnten wir alle noch miterleben, oder? Und wir starten ja nicht einmal bei 1, sondern wir sind schon ein paar Tausend, ein paar Millionen. Also komm an, Freunde, lass uns unseren Stil ausleben, damit Gott uns kann brauchen und vielleicht auch mal einen anderen Stil noch ausprobieren. Und für das möchte ich jetzt auch gerade noch beten. Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du grosse Träume hast. Du willst, dass jeder einzelne Mensch gerettet wird und nicht einer verloren geht. Und ich danke dir für das riesige Privileg, das du uns gegeben hast, dass du gesagt hast, ich will es durch euch tun. Und da sind wir unfähig, klein und fühlen uns vielleicht unbrauchbar, aber du sagst, genau, dich will ich brauchen. Es soll nicht durch deine Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und so bitte ich dich, dass du uns eins machst, uns wirklich den grossen Traum, die grosse Vision ins Herz gepflanzt und uns alle Menschenfurcht in dem Moment nimmst. Und wir dürfen im Alltag beten, Zeit haben und es auch tun, wenn du uns eine Möglichkeit schenkst. Ich bitte dich schon für nächste Woche, dass wir das Licht sein dürfen, auf unsere Art und Weise, aber durch deinen Geist. In deinem Namen. Amen. Amen.